Audiodeskriptive Einführung zu Die Hundekot-Attacke. Die Inszenierung des Theaterhauses Jena ist zum Theatertreffen 2024 eingeladen. Konzept: Theaterkollektiv Wunderbaum. Regie: Walter Barth von Wunderbaum. Es spielen Hanna Baumann, Pina Bergemann, Nikita Buldirski, Henrike Kommichau, Linde Derkon, Leon Pfannenmüller, Anna K. Seidel und ein Dackel. Bühne: Marten van Otterdijk. Kostüme: Caroline Pflüger. Dramaturgie: Hanna Baumann. Choreografie: Eduardo Cino. Video: Veit Mernitz. Regieassistenz: Nanine Maria Kock. FSJ Kultur, Dramaturgie: Anton Konrad. Das Theatertreffen jährt sich in diesem Jahr zum 61. Mal. 10 bemerkenswerte Inszenierungen werden jedes Jahr von einer 7-köpfigen KritikerInnen-Jury aus über 600 Produktionen des deutschsprachigen Raums ausgewählt und zum Theatertreffen eingeladen. Die ausgewählten Inszenierungen werden im Mai im Haus der Berliner Festspiele und anderen Bühnen der Stadt gezeigt. Die Uraufführung von Die Hundekot-Attacke fand am 27.10.2023 im Theaterhaus Jena statt. Die Vorstellung dauert 100 Minuten ohne Pause. Das 1989 nach der Wende gegründete Theaterhaus Jena ist seit jeher ein Experimentierort. Es wird von Kollektiven geleitet, die maximal 7 Jahre am Haus sind. Dann übernimmt ein neues künstlerisches Team das Theater. Der Regisseur Walter Barth versteht die Inszenierung »Die Hundekot-Attacke« als Mockumentary, als Dokumentation mit fiktiven Elementen. Der Deutschlandfunk Kultur notiert in seinem Podcast Fazit im Oktober 2023, Zitat Anfang, ein Geniestreich, ganz große Kunst und eine Abrechnung mit Stinkefinger und Küsschen. Zitat Ende. Und dieser Geniestreich wird zum Ende des Berliner Theatertreffens mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet. Katrin Ullmann, Jurorin des Dreisat-Preises, über die Wahl der Jury, Zitat Anfang, schonungslos, witzig und klug. Die Hundekot-Attacke ist ein Text, der gekonnt mit Fakten und Fiktion spielt, der hinterfragt, persifliert und Klischees offenlegt, der mit verletzten Künstlerseelen, Schauspielereitelkeiten, Kritikerhoheiten und mutmaßlich Privatem um sich wirft und immer wieder die vermeintliche Ratlosigkeit des Ensembles offenlegt. Es ist ein im Kollektiv entstandener Text, der, und das ist der eigentliche Witz daran, eben diese Arbeitsweise beständig überprüft. Es ist ein vielschichtiger, pseudodokumentarischer Text über die Entstehung eines Stücks, basierend auf einer wahren Begebenheit und zugleich ein herrlich hakenschlagendes Rätsel. Zitat Ende. Inhalt der Inszenierung: Die Hundekot-Attacke. Auf der Webseite des Theatertreffens ist zu lesen: Ein Schauspielkollektiv möchte in der thüringischen Provinz einen Abend gestalten, der überregional möglichst intensiv wahrgenommen wird. Nach längerer Diskussion beschließen sie, einen realen Vorfall als Grundlage für ihre Stückentwicklung zu nehmen. Ein Choreograf hatte 2023 eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert, was wochenlang heftig in den Medien thematisiert wurde. Doch die Proben werden zu einer Zerreißprobe für alle Beteiligten. Die Hundekot-Attacke spielt offensiv mit Echtem und Fiktionalen. Im Kollektiv am Theaterhaus Jena entwickelt, könnten die geschilderten Szenen durchaus so oder ähnlich stattgefunden haben. In pseudodokumentarischer Form erzählt, gibt das lustvoll agierende Ensemble einen hochunterhaltsamen, selbstironischen und schlauen Einblick in die Strukturen der Kunst- und Theaterszene. Die Inszenierung spielt mit der Form der Lesung, kombiniert mit Tanz. In den ersten 80 Minuten lesen die DarstellerInnen aus ihren während des Entscheidungs- und Probenprozesses geschriebenen E-Mails. In den letzten 20 Minuten des Stückes beleuchtet das Ensemble durch Tanz unterschiedliche Perspektiven und Emotionen der Beteiligten der wahren Begebenheit, des Choreografen, der Kritikerin, der TänzerInnen, der Intendantin der Staatsoper Hannover, der ZuschauerInnen. DarstellerInnen und Kostüme. Die 6 DarstellerInnen sind Mitte 20 bis Ende 30 und tragen im Leseteil Alltagskleidung. Sie tanzen in vorwiegend schwarzer, schicklässiger Garderobe und schwarzen Socken. Pina Bergemann ist klein und schlank. Sie hat ein kantiges Gesicht, blaugrüne Augen und eine Stupsnase. Pina hat schulterlanges, rotbraunes Haar mit Pony. Sie trägt ein eng anliegendes Langarm-Shirt in Schlangenhautoptik. Es schimmert in Bronze und Braun. Darüber ein schwarzes, langes Jackett. Ihre aprikotfarbene Jeans mit weitem Bein ist unten ausgefranst. An den Füßen dunkelbraune Wildlederstiefel mit hohem Absatz. Im Tanzteil ist Pina mit einem weinroten, hochgeschlossenen Samtshirt und einer schwarzen, sehr weiten Stoffhose bekleidet. Pina ist voller Ideen und folgt durchsetzungsstark ihren künstlerischen Interessen, vor allem, wenn sie Erfolg versprechen. Nikita Bulderski ist groß und schlank. Er hat ein herzförmiges Gesicht mit hoher Stirn, kurzes dunkelblondes Haar und schmale, tiefliegende blaugraue Augen. Er trägt einen Vollbart. Sein Kostüm, ein blau-schwarz breit gestreiftes Langarm-Sweatshirt mit Kragen, eine schwarze glänzende Jogginghose und schwarze Sneaker. Im Tanzteil hat Nikita eine schwarz glänzende, lange Satinbluse und eine dunkelgrüne, locker sitzende Samthose an. Der unscheinbare Nikita blüht auf, wenn er Kunst macht. Leidenschaftlich und klug textet und rappt er sich die Seele aus dem Leib. Henrike Kommichau ist mittelgroß und schlank. Sie hat ein ovales Gesicht mit spitzem Kinn, blaugraue Augen, eine fein geschnittene Nase, viele Sommersprossen und einen kleinen Mund. Ihr ohrlanges, dunkelblondes Haar ist leicht gelockt. Sie ist mit einem olivgrauen Sweatshirt bekleidet, ein schwarzes Poloshirt lugt am Kragen heraus, dazu eine mittelblaue Jeans. An den Füßen graue Sneaker. Henrike trägt im Tanzteil ein schwarzes, kurzes Paillettentop. Es glitzert silbrig, im Licht in Regenbogenfarben. Darüber ein schwarzes Bolero-Jackett mit rotem Innenfutter. Der schwarze, bodenlange Rock aus Satin ist sehr weit und hat unten eine Rüschenbordüre. Henrike ist empathisch und nicht nur als sensible Künstlerin ständig damit beschäftigt, andere Menschen zu verstehen. Linde Derkon ist mittelgroß, zierlich und durchtrainiert. Sie hat ein ovales Gesicht mit ebenmäßigen Gesichtszügen und große braune Augen. Ihr kastanienbraunes, leicht gelocktes Haar ist zum Zopf frisiert. Linde hat ein grasgrünes, taillenlanges Rippenshirt mit langen Armen an, dazu eine schwarze, weite Hose mit Bügelfalte und schwarze Stiefeletten mit Absatz. Lindes Kostüm im Tanzteil: ein elegantes, goldglitzerndes Oberteil mit dreiviertellangen Puffärmeln, eine schwarze Hose mit weitem Bein und einen Paillettensaum am unteren Ende. Für Linde gehören Kunst und Kontrolle zusammen. Die ernste Tänzerin verlangt Disziplin, nicht nur von sich selbst. Leon Pfannenmüller ist sportlich schlank und hat ein längliches Gesicht. Sein volles, mittellanges, graubraunes Haar ist gescheitelt und leicht gelockt. Er hat blaugraue Augen und volle Lippen. Sein bordeauxrotes Kordhemd trägt er offen über einem schwarzen T-Shirt. Er hat eine schwarze Hose und dunkelblaue Sneaker an. Im Tanzteil ist Leon mit einem halbtransparenten schwarzen Kurzarmhemd und einer blaugrauen Samthose bekleidet. An der Seite ist ein Organza-Streifen eingearbeitet. Leons Bein scheint durch. Der selbstbewusste und bodenständige Leon legt Verbissenheit und Eitelkeit an den Tag. Geht es um seine Kunst? Anna K. Seidel ist sehr schlank und athletisch gebaut. Sie hat ein kantiges Gesicht mit hohen Wangenknochen, schmalen, grünbraunen Augen und feine, orange-rot geschminkte Lippen. Annas brünettes, kinnlanges Haar ist mit einem dunkelgrünen Samthaargummi zum Zopf zusammengebunden. Zu einer mittelblauen Jeans trägt sie eine hellbraun-grün changierende, lange Hemdbluse. An den Füßen dunkelrote Lacklederschuhe mit dicker Sohle. Anna wechselt im Tanzteil zwischen zwei Kostümen. Das erste, ein schwarzes Oberteil aus Satin und eine schwarze Samthose mit Schlag- und Glitzernadelstreifenverzierung. Das zweite, eine derbe Arbeitshose und Jacke in Weiß mit ausgewaschenen grauen Farbspritzern. Sie tanzt barfuß. Ruhe, Zurückhaltung und Zielsicherheit kennzeichnen die passionierte Bogenschützin, Aktivistin, Feministin und Künstlerin Anna. Saal und Bühne. Die Nebenbühne des Hauses der Berliner Festspiele ist ein schlichter Raum aus schwarz gestrichenen Ziegelsteinen. Die Zuschauertribüne besteht aus 14 leicht ansteigenden Reihen und bietet Platz für rund 260 BesucherInnen. Die Stühle sind mit anthrazitfarbenem Stoff überzogen. Die ebenerdige Spielfläche umfasst 8,50 Meter in der Breite und 12 Meter in der Tiefe. Seiten und Rückwand sind mit schwarzem Moltonstoff abgehängt. Bühnenbild. Im vorderen Bereich der Spielfläche ist eine Stuhlreihe aufgestellt. Die 6 Stühle sind bühnenmittig platziert und stehen mit einem Abstand von etwa 1 Meter auseinander. Sie haben ein Chromgestell, Sitzfläche und Lehne sind mit schwarzem Kunstleder gepolstert. Rechts neben jedem Stuhl eine Wasserflasche und ein Standmikrofon mit dreibeinigem Fuß. Im rechten Winkel ist der Mikrofonarm auf Lesehöhe eingerichtet. Auf den Sitzflächen der Stühle liegen die Textbücher der DarstellerInnen, lose Blattsammlungen. Die DarstellerInnen lesen daraus E-Mails vor und schieben die gelesene Seite unter den Stapel. Etwa 2 Meter hinter den Stühlen steht mittig eine Stellleinwand mit Alurahmen. Die Projektionsfläche misst etwa 4,30 Meter in der Breite und 2,40 Meter in der Höhe. Das untere Ende ist etwa auf Kopfhöhe. Auf die Leinwand werden Bilder, Plakate, ein Video und die Übertitel in weißer Schrift auf schwarzem Grund projiziert. Ein Teil der Bilder und das Video werden während des Stückes beschrieben. Die Beschreibung der 4 Plakatentwürfe für das Stück und 24 Bilder aus Lindes Präsentation erfolgt aus Zeitgründen bereits an dieser Stelle. Die Plakatentwürfe. 4 Entwürfe für das Stück »Die Hundekotattacke« stehen im Kollektiv zur Diskussion. Die Plakatmotive sind verschiedene Fotografien. In immer gleicher Anordnung sind darüber gesetzt das Theaterlogo des Theaterhauses Jena, ein stilisierter Engel in Weiß mit flammendem Haar, einem Blitz als Speer und einem Schwert. Der Titel »Die Hundekotattacke«, der Untertitel »Ein Stück über Finsternis, Schönheit und Vergebung«, basierend auf einer wahren Begebenheit. Und weitere Informationen. Schauspiel 27. Oktober 2023 www.theaterhaus-jena.de. Die unterschiedliche Schriftfarbe nennen wir bei der jeweiligen Beschreibung der Plakatmotive. Die Plakatmotive. Erstens das Eis. In Großaufnahme eine bauchige Eisschale aus Edelstahl auf einem Unterteller mit weißer Serviette. In der Schale türmt sich Sprühsahne zu einem kleinen Häufchen. Darin steckt dekorativ eine Rundwaffel. Im Hintergrund eine feuerrote Häuserwand. Titel und Untertitel sind weiß. Zweitens, der Hund. In Nahaufnahme die zweiteilige Tür eines weißen Wohnwagens. Die obere Türklappe ist geöffnet. Auf die untere stützt ein Hund seine Vorderpfoten. Der Labrador mit braunen Augen und schwarzem Fell lugt durch einen Streifenvorhang aus beigen dicken Kunstfellkordeln. Titel und Untertitel sind pink. Drittens, der Mann auf dem Ball. Vor verwaschen blau-grauem Stoff sitzt ein junger Mann auf einem grasgrünen Gymnastikball. Konzentriert blickt er in die Kamera. Der Mann hat ein längliches Gesicht und gescheiteltes braunes, kurzes Haar. Ein dunkler Anzug, ein weißes Hemd mit rot-schwarz gestreifter Krawatte kleidet ihn. Seine schwarzen Schnürhalbschuhe glänzen. Titel und Untertitel sind gelb. Viertens, die Katze. Ein mit Gras, Löwenzahn und Klee überwucherter Hang. Die obere Bildhälfte liegt im Schatten, die untere ist sonnenbeschienen. Im Übergang sitzt eine Langhaarkatze mit dichtem, hell- und mittelbraunen Fell. Mit ihren stechend hellgrünen Augen fixiert sie die Kamera. Titel und Untertitel sind weiß. Es folgt die Beschreibung von Lindes 24 Präsentationsbildern. Eine Zusammenfassung. Die Tänzerin erzählt zu Beginn des Stückes über wichtige Stationen ihres Lebens. Die dazu gezeigten Bilder stehen in Bezug zu ihrer Entwicklung im Tanz und umfassen erste Ballettstunden in der niederländischen Kleinstadt Houten, ihre Ausbildung am Königlichen Konservatorium für Musik und Tanz in Den Haag und dem damit verbundenen Leben in einer Gastfamilie. Bilder mit Ernährungskurvendiagrammen und exakt portionierten Speisen in Plastikschalen erscheinen. Ganz groß raus kommt Lindes Karriere. Gezeigt werden Bilder aus Stücken bekannter Choreografen, in denen sie mittanzte. Bild 1. Linke Bildseite. weißbestrumpfte Ballerina-Waden in weißen Ballettschläppchen auf ganzer Spitze. Rechte Bildseite in weißer Schreibschrift: Why walk when you can dance? Zu Deutsch: Warum gehen, wenn man tanzen kann? Darunter eine Signatur: Ellen van Damme. Bild 2: In einem Tanzsaal. 5 3- bis 4-jährige Kinder im rosa Ballettoutfit sitzen im Kreis. Eines lächelt in die Kamera. Zwischen den Kindern die Lehrerin. Bild 3: In einem Tanzsaal. Ballettstangen sind an der Wand befestigt. Eine Gruppe von 3- bis 4-jährigen Kindern im rosa Ballettoutfit beim Tanzen. Ein Mädchen strahlt in die Kamera. Die Lehrerin leitet an. Bild 4: Auf der linken Bildseite, auf weißem Hintergrund ein großer Betonbau mit Fassadengang unter blauem Himmel. Schlanke Säulen ragen an der mehrstöckigen Glasfront hoch empor und verzweigen sich. Auf der rechten Bildseite, in schwarzer Schrift, Koninklijk Conservatorium Den Haag, zu Deutsch Königliches Konservatorium Den Haag. Bild 5: Eine Familie am Esstisch. Mutter, Vater, 2 6- bis 8-jährige Jungs. Die Mutter verteilt Brokkoli. Bild 6: 2 6- bis 8-jährige Jungs mit roter Mütze auf einer verschneiten Vorgartenwiese. Einer lacht mit aufgerissenem Mund. Am unteren Rand ragt ein Stück eines Schneemannkopfes ins Bild. Bild 7: Eine Häuserzeile aus rotem Backstein. Auf dem Fußweg chaotisch abgestellte Fahrräder. Bild 8: Ein Strand. Auf der linken Bildseite begrünte Dünen. Rechts die Nordsee bei Ebbe. Eine dunkle Wolkendecke ballt sich am Himmel, darüber helles Licht. Der schwarze Schattenriss einer Möwe zeichnet sich zwischen hell und dunkel ab. Einige Strandspaziergänger sind unterwegs. Bild 9: Ein Kurvendiagramm. Die horizontale X-Achse kennzeichnet die Zeit, die senkrechte Y-Achse das Trainingsniveau. Die Kurve durchläuft mehrere Phasen. Training: die Kurve sinkt. Erholung und Ausgleich: die Kurve steigt an. Zurück zum Ausgangsniveau: die Kurve endet am Ausgangslevel. Bild 10: Mahlzeiten von Montag bis Samstag in einer vielspaltigen Tabelle. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack. Die Zutaten sind grammweise angegeben. Bild 11: Portionierte, systematisch angeordnete Mahlzeiten in Plastikschalen. 5 Spalten mit 3 oder 4 untereinander stehenden Mahlzeiten. Es gibt 11-mal Brokkoli. Bild 12: Linke Bildseite, eine Überschrift in Großbuchstaben: Good Sources of Lean Protein, zu Deutsch gute Quellen für mageres Eiweiß, darunter Abbildungen von 12 Lebensmitteln. Rechte Bildseite, ein Gewichtsverlustdiagramm, dargestellt als Kurve. Die X-Achse kennzeichnet den Zeitraum, die Y-Achse das Körpergewicht. Am 10. Juli beginnt die Kurve bei 64 Kilogramm. Sie durchläuft die Phasen: 2 Wochen schneller Fettverlust, 3 Wochen gleichbleibend, normaler Gewichtsverlust. Am 16. September endet die Kurve bei 57 Kilogramm. Bild 13: Linke Bildseite. Auf himmelblauem Grund ist eine 3-stufige Treppe abgebildet. Auf der untersten Stufe eine stilisierte Figur, die liest. Auf der mittleren eine am Computer. Auf der obersten eine mit erhobenen Jubelarmen. Auf der rechten Bildseite in weißer Schrift: Train to grow, zu Deutsch: trainiere, um zu wachsen. Bild 14: Romantische Sonnenuntergangsstimmung in den Bergen. Zentral im Bild ein Zitat von Robert F. Kennedy in weißer Schrift: A life without criticism is not worth living. Zu Deutsch: ein Leben ohne Kritik ist nicht lebenswert. Bild 15: In einem Tanzsaal. 5 jugendliche TänzerInnen in schwarzen Trikots, weißen Strumpfhosen und Ballettschläppchen in einer eleganten Ballettposition. Aufrechter Rücken, leicht erhobenes Kinn, der Kopf ist etwas nach rechts gedreht. Der rechte Arm ist zur Seite gestreckt, der linke etwas abgesenkte Arm im Halbrund vor dem Körper. Das rechte Bein ist nach vorne ausgestellt, der Fuß gestreckt, die Fußspitze berührt den Boden. Bild 16: Auf einer dunkelblau beleuchteten Bühne die schwarzen Umrisse von 10 TänzerInnen. In 3 versetzten Reihen stehen sie in einer X-Position. Die Arme zum V nach oben gestreckt, die Beine gegrätscht, die Füße stehen auf ganzer Spitze. Bild 17. Auf der linken Bildseite in schwarzer Schrift auf weißem Grund: NDT, Netherlands Dance Theater. Auf der rechten Bildseite ein graublaues Viereck auf weißem Grund. Darin 6 TänzerInnen in glänzenden Ganzkörperanzügen in Metallic Blau, Grau und Rosé. In eleganten Posen streben sie auf verschiedenen Levels nach rechts, halb auf dem Boden, stehend oder auf der Schulter eines Tänzers. Alle sind miteinander verbunden. Im Hintergrund in weißen Großbuchstaben NDT2. Bild 18. Eine Gruppe von etwa 20 TänzerInnen mit freudig aufgerissenem Mund. Der Oberkörper der Männer ist nackt, die Frauen tragen ein hautfarbenes Bustier. Alle tragen knielange Tüllröcke. Sie beugen sich zu verschiedenen Seiten, halten die Arme hoch, nach hinten oder vorn. Bild 19. 10 TänzerInnen in braunen, schulterfreien, korsettartigen Kostümen, fotografiert von seitlich hinten. Die Arme sind schulterhoch angehoben und vogelartig nach unten abgeknickt, die Finger weit auseinandergespreizt. Das linke Bein ist nach hinten ausgestellt und auf den Zehenspitzen abgestellt. Bild 20. Eine Tänzerin in schwarzer Bluse und nackten Beinen und ein Tänzer mit nacktem Oberkörper und schwarzer Hose. Die beiden stehen Rücken an Rücken versetzt zueinander. Die Tänzerin hat ein Bein weit hochgestreckt und stützt sich auf den nach vorn gerichteten Arm des Tänzers. Bild 21. 7 in grauer Alltagskleidung gekleidete TänzerInnen bewegen sich kraftvoll. Bild 22. 12 in Reih und Glied aufgestellte Bürotische. Zwischen und auf ihnen tanzen 7 TänzerInnen in bunten Shirts und legeren Hosen. Bild 23 ist aus der Inszenierung The Dutch Mountains. Eine Gruppe von ca. 20 TänzerInnen in dunklen Hosen und hellen Shirts oder nacktem Oberkörper stehen dicht beieinander. Einige haben ausladende Positionen eingenommen. Bild 24. Ein großes, prunkvolles Gebäude im Abendlicht. Durch verglaste Rundtorbögen im Erdgeschoss und Rundbogenfenster in der ersten Etage scheint warmes Licht auf den gepflasterten, weitläufigen Vorplatz. Das war die audiodeskriptive Einführung für das Theaterstück »Die Hundekot-Attacke«. Die Hörtheaterfassung entstand durch Förderband e.V. in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Theaterhaus Jena. Text und Live-Einsprache Jutta Politsch. Redaktion Silja Korn, Imke Baumann. Aufnahme und Mischung der digitalen Einführung Haus der Kulturen der Welt Matthias Hardenberger. Sprachregie Imke Baumann. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff.